Guten Morgen. Eine Theorie des Gedächtnisses, die sehr stark geformt ist von der Dualitätsspeicher gegen Aktivität, habe ich bei Augustinus besprochen vorige Woche. Die hervorstechenden Besonderheiten, um das kurz in Erinnerung zu rufen, diese doch recht deutliche Artikulation der räumlichen Struktur dieses Speichers. Man stellt sich da so eine Art Kavernensystem vor. Zweitens die zentrale Stellung der Erinnerung an Wahrgenommenes, wobei zentrale Stellung heißt, dass eben natürlich klar ist, dass keineswegs alle Erinnerung faktisch eine Erinnerung an Wahrgenommenes ist, aber auch andere Typen von Erinnerung oder Gedächtnis in Hinsicht darauf erläutert werden, zumindest kontrastiv. Wir werden da auch heute nochmal so einen Punkt sehen, wo es nicht nur kontrastiv ist, also dieses sich zurückbeziehen auf die Situation, die man bei dem Wahrgenommenen Erinnerten hat, im Vergleich zu dem, was eigentlich Gegenstand der Erinnerung sein kann, ohne dass es jemals wahrgenommen wurde. Und damit im Zusammenhang steht drittens natürlich die Rolle des Bildbegriffes, die ganz enorm ist. Und dann scheint mir halt noch besonders wichtig die zweifache Rolle des Denkens. Also das Denken kommt zweifach vor, quasi. Einerseits funktional, insofern es nur der Prozessierung der Bilder von Wahrgenommenem dient. Er sagt hinzufügen, umlagern und dergleichen. Andererseits ist es aber auch ein Inhalt sui generis. Eben genau das, was erinnert werden kann, dem Gedächtnis angehört, ohne dass es zurückführbar wäre auf Wahrgenommenes. Probleme oder weiterführende Fragen, die sich dabei gestellt haben. Einmal das von dem Bildbegriff aufgeworfene Problem, wie eigentlich dann innerhalb des Gedächtnisses die Spezifikation der Sinnesmodalitäten erhalten werden kann. Also wie, wenn alles Bild ist, dann alles doch noch so unterschieden werden kann, dass es dem entsprechenden Zuliefersinn gleichsam zugeordnet werden kann. Da habe ich Ihnen diese schöne Stelle vorgelesen, wo er sagt, ich unterscheide ohne zu riechen Lilien und Veilchenduft. Ich unterscheide die Düfte als Ganze, als Riechbares von den Tönen, als Hörbares, aber die Düfte untereinander muss ich unterscheiden, ohne ihre Unterschiede riechen zu können oder zu müssen. Da kann man sich natürlich auch die Frage so einer möglichen Dominanz des Visuellen in den Bildbegriff stellen. Der Bildbegriff muss hier die Last eines sehr grundsätzlichen Problems tragen, das ja auf jeden Fall auftritt, aber ohne dass völlig klar wäre, wie das gelingen soll. Eine andere interessante Frage betrifft das Denken. Dadurch, dass er der Ratio, dem eigentlichen Denken, keine eigene Position noch jenseits des Gedächtnisses zuweist, muss er diejenigen Inhalte, die genuin rational sind, eben innerhalb des Gedächtnisses in dieser räumlichen Struktur unterbringen. Und das macht er, indem er sie sehr weit nach unten verlegt, fast ist man versucht zu sagen, ins Unbewusste, wodurch er ihnen dann auch die Ordnung abspricht, die für Bilder von Wahrgenommenen dadurch gegeben ist, dass sie ja jeweils spezifische Eintrittskanäle haben. Und für diesen Bezug des Bildes nach außen schafft er nun ein Analogon. Also durch ihre Eintrittskanäle haben die Gedächtnisbilder von Wahrgenommenem ja so quasi zumindest genetisch einen Bezug auf Äußeres. Und dafür sucht er jetzt ein Analogon, wo der Inhalt eben gar kein Bild ist, indem man den Auslöser im Wort eines anderen ansetzt. Das ist aber zunächst mal ist genau dieses im Wort des anderen, das für das Bildliche einstellen soll natürlich selbst nur ein Bild, sprachlich. Das müsste erstmal eingelöst werden. Ich glaube, dass diese Verlegung der Ratio in die Memoria letztlich zu unlösbaren Problemen führt. Also auch wenn das eine originelle und diskutierenswerte Theorie ist, so hat er sie natürlich nicht konsequent ausgearbeitet. Und ich glaube, wenn man darüber nachdenkt, in welche Richtungen man die ausarbeiten könnte, wird man nicht viel Chancen haben, was Konsistentes zusammenzubringen. Der einzige Autor, der mir jetzt einfällt, der so etwas Ähnliches unternommen hat, aber mit einem ganz anderen, wobei aber gewisse Variable ganz anders liegen, das wäre Henri Bergson, der Auffassung war, man kann das ganze, wie man heute sagt, Mind-Body-Problem, also die ganze Frage eines Dualismus oder nicht von Leib und Seele, wirklich ausgehend von einer Gedächtnistheorie lösen. Der ist aber in anderen Punkten, hat aber in anderer Hinsicht eine völlig differente Zugangsweise. Der geht davon aus, dass schon vor der Gedächtnisbildung überhaupt alles, was uns gegeben sein kann, alles, worauf wir uns überhaupt beziehen können, Bild ist. Das heißt, der Bildbegriff hat dort eine noch ganz andere und viel globalere Bedeutung. Da kommen wir in einem späteren Stadium noch darauf zu sprechen. Und jetzt, also soweit die lückenhafte Wiederholung, und jetzt habe ich Ihnen ja versprochen, noch einen Nachtrag zu Augustinus. Das geht aus von einer Fragestellung, die direkt mit dieser Idee des externen Auslösers aufkommt. Wenn wir sagen, da ruhen also irgendwo versteckt in diesen, weit unten in diesen Räumen, gewisse Denkinhalte. Und die werden dann durch so einen Auslöser aktualisiert. Dann dürfen wir auf keinen Fall der Versuchung nachgeben, uns das so vorzustellen, dass da der Auslöser Klick macht und dann findet einfach Denken statt. Das ist zwar in einer gewissen Weise nicht falsch, aber wir dürfen nicht glauben, dass das schon das ist, was da stattfindet. Da gibt es noch was, was man erklären muss. Nämlich, wir hätten ja auf diese Weise die entscheidende Voraussetzung vergessen, dass wir uns ja in den Räumen des Gedächtnisses befinden. Was wir viel mehr sagen müssen, ist das Vorsichtigere. Was der Auslöser primär bewirkt, ist Erinnerung an Denken. Solange wir uns in diesen Räumen bewegen, ist jeder Inhalt Erinnerungsinhalt. Natürlich kann man sagen, aha, das scheint jetzt darauf hinauszulaufen, dass Denken immer nur erinnert ist. Das steht auch hier tatsächlich im Raum. Damit muss man sich konfrontieren. Genuines Denken, das ein eigener Inhalt ist, scheint hier zunächst mal nur als Erinnertes in Frage zu kommen. Also ist schon in seinem Ursprung erinnert. Sie werden sehen, ich habe das auch gerade vorhin schon angedeutet, das ist eine Sache, die kann man versuchen, sich vorzustellen, aber das ist schon sehr, sehr schwierig. Zu einer wirklich konsistenten Lösung ist da nicht leicht zu kommen. Wenn wir das ausdrücklich berücksichtigen, das Denken sozusagen da zunächst mal als Erinnertes oder im Erinnern aktualisiert wird, dann dürfen wir schon sagen, dass ein Denkinhalt aktualisiert wird. Aber wir müssen das immer bei uns haben, als Erinnerungsinhalt eben. Und damit kommt die Frage auf, das ist jetzt eine von den Schwierigkeiten, die sich da ergeben, ob zwischen diesem Auslöser, das Wort des anderen, und dem Denkinhalt, ob da noch eine zusätzliche, spezifische, erinnernde Aktivität tritt. Das wäre dann sowas wie diese funktionale Aktivität des Denkens, die wir ja schon bei den Wahrnehmungserinnerungen hatten, oder ob der Auslöser quasi von außen kommend gleichsam vertikal durch die gesamte Architektur hindurch wirkt und direkt das Gedächtnis aufruft. Also dieses Wort des anderen, wie funktioniert das? Fällt das so quasi durch sowas wie einen eigenen Kanal, aber davon spricht er überhaupt nicht. Ne? Fällt das auf irgendeine Art und Weise sozusagen direkt in unsere Gedächtnisräumlichkeiten hinein und fällt dadurch bis ganz nach unten, wenn es funktioniert. Das ist ja natürlich immer sausend dauernd alle möglichen Wörter herum, jeder versucht, um unsere Aufmerksamkeit zu buhlen, die Reklame, alles und so. Und in gewissen Fällen trifft es und findet es einen Weg durch unsere Gedächtnisarchitektur hindurch, bis es dort auf was trifft, was davon geweckt wird. Oder ist es so, dass das Wort sozusagen auftrifft, so wie jeder hörbare Reiz, unser Ohr, und dann, das habe ich ja letztes Mal schon gesagt, sozusagen doppelt prozessiert wird. Einerseits als etwas, was wir gehört haben, dann ist es als Hörerlebnis, Erinnerung bei den auditiven Erinnerungsbildern gespeichert und dann wird es auch noch auf eine andere Weise prozessiert, weitergeleitet in diese unteren Bereiche, wo es was entspricht dem Phänomenal ungefähr, sowas wie, sagenhaft, ist mir eine tolle Idee gekommen gestern, was mache ich daraus? Dann sagt der zweite Gedanke, das ist mir deswegen eingefallen, weil ich es vorgestern gehört habe, von wem. So können diese zwei Verarbeitungsweisen miteinander interagieren. Also wenn er sozusagen selber durchgeht, dieser Auslöser, und dann direkt das Denken weckt, dann ist das natürlich sehr eine komplexe Sache. Das Wort als Agens, das sich innerhalb des Gedächtnisses einen Weg bahnen kann, das entfiele, wenn man die andere Alternative annimmt, dass das Wort nur jene Erinnerungsaktivität auslöst oder sowas Ähnliches wie jene Erinnerungsaktivität, die auch für die Bilder von Wahrgenommenem verantwortlich ist. Das Wort würde in diesem zweiten Fall dieser Aktivität, also diesem formalen Denken, so quasi eine Information mitgeben, die diesen besonderen Inhalt zu suchen erlaubt. Was wären denn solche Fälle? Er wird das dann ja, ich habe dann ja versprochen, zwei Beispiele oder ein oder zwei Beispiele, die er da diskutiert. Was wäre denn so ein Wort, dem wir sowas zuordnen? Also eines der paradigmatischen Wörter, die hier oder ein Bereich, der hier in Frage kommt, sind Emotionen und so ein Wort oder so ein Affekt wie die Liebe. Das wäre so ein Fall, nicht? Hab schon mal davon gehört, dass es sowas gibt. Ne? Und davon unterschieden sozusagen ein Erlebnis, wo man dann selber diese Erfahrung macht. Aber diese Erfahrung macht man aus sich selbst heraus. Die macht man nicht in derselben Weise, wie dass man was erkennt. Da muss in einem selbst, sagt man, etwas geweckt werden, dass man die Erfahrung machen kann oder beginnen kann, diese Erfahrung. Also das werden wir gleich noch ein bisschen sehen. Die interessante Frage zunächst ist mal, wenn das Wort dieser Aktivität seine Information mitgibt, suche ganz unten, wo wir nicht genau wissen, wo, suche das auf oder wecke dieses Potenzial, dann ist die interessante Frage jetzt zunächst mal, ob diese Information, die da gegeben wird, erst recht wieder von der Art eines Bildes sein müsste oder nicht. Ein Musterbild, das man verwendet, um den richtigen Artikel in einem Magazin herauszufinden. Ne? Interessant wäre das vor allem insofern, als man da hier dann den Fall hätte, dass das Bild dem Original vorhergeht, wenn das so wäre. Wenn das auch eine Art von Bild wäre, wäre das der Fall, wo zuerst das Bild ist und dann das Original. Während wir bei der Erinnerung an Wahrgenommenes den üblicherweise als normal betrachteten Fall haben, dass immer angenommen wird, da gibt es irgendein Original, einen Gegenstand oder ein Ereignis und dann bildet sich ein Bild. Ne? Dann entsteht, wird ein Bild prozessiert. Während hier ist der Fall, wenn man zuerst ein Bild hätte, das dem Original vorhergeht. Aber da muss man sich jetzt eben daran erinnern, dass das Besondere der Denkinhalte im Gedächtnis darin besteht, dass sie schon die Sache selbst sind und nicht eine Kopie. Auch das ist ein Theorem, dem man nicht völlig treu bleibt. Auch das ist eine Position, die er ausspricht, auf die er sich wirklich stellt in einem gewissen Zusammenhang. Dann in anderen Zusammenhängen sieht man, dass das nicht hundertprozentig aufrechterhalten werden kann. Also diese Sachen könnte man jetzt so abstrakt, indem man sagt, aha, der hat diese Theorie und was ergeben sich dafür Fragen, da könnte man jetzt noch lang weiter diskutieren in unglaubliche Subtilitäten, das machen wir nicht. Ich skizziere jetzt noch ein bisschen was auf der Ebene von Beispielen, die er selber diskutiert für diese Art von Problemen, die eben aufgeworfen werden von den genuin mentalen Inhalten. Was er da sagt, sage ich Ihnen gleich, ist sehr schwer zu verstehen und nicht konsistent zu machen. Es ist sehr sympathisch von ihm, dass er das selber eingesteht. So gegen Ende dieses Kapitels sagt er, letztlich komme ich da zu keiner wirklich haltbaren Lösung. Ich zeige es Ihnen, damit Sie sehen, auch welche Art von diesen Problemen ihm selber bewusst ist. Habe ich das mehr in meiner Sprache so quasi beschrieben. Was ihm da selber bewusst ist, bis zu welchem Grad ihm die Schwierigkeiten selber bewusst sind, in die er sich bringt mit diesen Positionen. Also eine Sache, die er diskutiert, sind Emotionen. Emotionen sind so ein Beispiel für Inhalte, Gedächtnis, Inhalte, die aber nicht auf dieselbe Weise erklärt werden können oder in derselben Weise mit einer Genealogie versehen, mit einer Genese versehen werden können, wie die Erinnerungen an sinnliche Wahrnehmung. Das Erinnerte ist die Sache selbst hier, aber es tritt etwas an die systematische Stelle des Wahrgenommenen, was eben einen zweifelhaften Status hat, das Erlebte. Sofern Emotion Erinnerungsinhalt ist, gibt es da schon noch was. Also da sehen Sie, wie diese Idee von dem, es ist immer schon die Sache selber da in der Erinnerung, dass die da nicht ganz halten kann. Ne? Weil es noch was anderes geben muss, was nicht dieser Erinnerungsinhalt selbst ist, aber ohne das dieser Erinnerungsinhalt auch nicht erklärbar ist. Ne? Der hat ja ursprünglich hat er gesagt, bei den Denkinhalten brauchen wir nicht den Unterschied machen. Beim Gedachten ist eben, wenn man es denkt, ist es eben da als das, was es ist, da, bei dem ursprünglich Gedachten. Und die Emotionen sind so ein Fall, den man nicht auf den Fall der Wahrnehmung reduzieren kann. Und nachdem man nichts anderes angeboten hat, keinen dritten Weg, keine dritte Erklärungsmöglichkeit, muss er sie als Denkinhalt behandeln. Dann hat er aber die Schwierigkeit, dass es eben nicht ganz so ist, dass die erinnerte Emotion sozusagen schon die ganze Emotion ist und alles sagt, was es über die Emotion zu sagen gibt, weil er eben noch dieses sogenannte Erlebte in Ansatz bringen muss. Was ich vorher ausgedrückt habe mit Erfahrung machen von dem, was Liebe ist oder Trauer oder dergleichen. Dieses Erlebte ist aber natürlich jetzt nicht Domäne der Sinne. Obwohl natürlich die sinnliche Wahrnehmung eine Rolle spielt, aber das Erlebte als Erlebtes kann man nicht reduzieren auf die Vorstellung des Wahrgenommenen. Man könnte sagen, das Wahrgenommene, aber Das ist auch wieder was er nicht so ohne weiteres sagen kann, aber wir würden natürlich dazu neigen zu sagen, das Wahrgenommene ist ein bestimmter Bereich des Erlebten. Also zum Beispiel Descartes in seiner Theorie der Affekte, für den ist die Wahrnehmung einer von verschiedenen Grundaffekten. Sehr wichtig ist da, das ist ihm völlig klar, da weist er hin auf den Unterschied zum Beispiel zwischen Schmerz und Trauer. Die Trauer, also der Schmerz ist etwas, was wir durch die Sinne erfahren, aber die Trauer ist was anderes. Wo ist das? Also wie soll man das unterbringen, jetzt nicht in der Architektur der Gedächtnisräume, sondern in seiner theoretischen Architektur, wo ist dieses Erlebte, dieses Erleben unterzubringen? Es ist nicht in der Außenwelt, es ist nicht durch die Sinne, es ist nicht sozusagen das Erinnerte oder Erinnerbare, die Trauer selbst, das ist das Erleben der Trauer. Also es gibt keine andere Lösung, zumindest vorläufig mal nominell, als zu sagen, zwar nicht im Gedächtnis, aber eben in der Seele. Und das ist jetzt natürlich ein bisschen wieder, da kann er das ein bisschen reparieren, zumindest verbal, aber er bringt sich jetzt wieder natürlich in eine Schwierigkeit mit seiner ganz grundlegenden Architektur, dass er das Gedächtnis über die Seele gestellt hat. Wenn Sie sich erinnern an den Weg, wie er nach Gott sucht, da kommt nach der Seele noch als höhere Instanz das Gedächtnis. Das lässt sich so nicht ganz aufrechterhalten. Das ist uns ja sowieso immer schon suspekt vorgekommen. Also da gibt es auch eine Stelle, wo er dann sagt, wo völlig klar wird, dass es für ihn doch so etwas gibt wie eine Instanz von, er sagt Animus ist das Wort, das er im Original verwendet. Das kann man verschieden übersetzen natürlich. Also hier in diesem Buch, das ich da habe, da wird es übersetzt mit Geist. Nicht so einfach. Ne? Also da hat es keinen Sinn zu sagen, wir setzen auf dieses oder auf jenes. Man müsste das ausführlich motivieren, dann auch nochmal mit philologischen Argumenten oder so. Also entscheidend ist nur, dass man sieht, dass es hier Alternativen gibt. Ne? Ich würde bevorzugen zu sagen Seele. Aber es ist gemeint das Geistige in der Seele. Also bei so einem Autor wie Descartes zum Beispiel, da kommt einem vor, da gibt es natürlich dieselben Probleme, da kommt einem vor, dass die terminologische Wahl irgendwie trittsicherer ist, in einer, wenn der dann in so einem Fall sagt Mens oder so, wenn er das Geistige der Seele, das Mentale in der Seele bezeichnen möchte. Kann man natürlich auch in Frage stellen. Also das Verhältnis von Seele und Gedächtnis wird hier problematisch. Nicht? Also unsere Seele ist etwas, was eben nicht nur diese vegetativen Funktionen, wo ich gesagt habe, Lebensprinzip und so, und dann das eigentliche Intellektuelle heißt beim Gedächtnis, sondern auch der Seele muss sowas zugestanden werden, zunächst mal wie eine eigene Dimension des Erlebens, die nicht bloß auf das Verarbeiten von äußeren Reizen im Sinne der Wahrnehmung hinausläuft und nicht bloß auf Orientierungsleistungen in der Umwelt und dergleichen, sondern eben genau diesen Bereich des Affektiven zunächst mal abdecken soll. Auch die Empfindungen meiner Seele hält dieselbe Gedächtnis fest. Freilich nicht so, wie sie in der Seele leben. Also es gibt die lebendige Präsenz sozusagen des Affekts. Freilich nicht so, wie sie in der Seele leben, wenn sie von ihnen bewegt wird, sondern auf davon sehr verschiedene Weise, wie es dem Wesen des Gedächtnisses entspricht. Denn ich bin nicht, und ich würde jetzt in Klammer hinzufügen, notwendigerweise Klammer zu, froh, wenn ich daran denke, mich einst gefreut zu haben, und nicht traurig, wenn ich meiner früheren Traurigkeit mich entsinne. Ohne Furcht vergegenwärtige ich mir, mich einstmals gefürchtet zu haben, und ohne Begierde bin ich meiner ehemaligen Begierde eingedenk. Was ja für die Struktur der Konfession ist, ist das letzte Jahr besonders wichtig. Also er kann sich seiner Konkupiszenz seiner Begierden, seiner sexuellen Begierden vor allem, das spielt eine große Rolle, erinnern, ohne, also in einer gewissen Distanz, ohne dass die alle wieder aufleben müssen. Und Neigungen wieder lebendig. Natürlich kann man sich fragen, die waren lebendig, die müssen lebendig gewesen sein in der Seele und davon verschieden, nicht ganz das Gleiche ist das, woran er sich erinnert. Aber es könnte zum Beispiel sein, dass erst mit dem sich daran erinnern eine gewisse Differenzierung eintritt oder zum Beispiel eine gewisse, also das Erfassen der Trauer als Trauer. Das ist nicht ganz unrealistisch, wenn wir uns solche Situationen vergegenwärtigen, wo wir emotional sozusagen schwer beeindruckt oder gefordert oder überfordert sind und in der Verarbeitung danach suchen, uns selber zu erklären, was war es eigentlich, was ich empfunden habe. War es mehr Furcht oder war es mehr Trauer oder so? Also da gibt es ja, das sind Sachen, die man nicht nur in der Psychologie, sondern tatsächlich auch in der Memoiren- und Bekenntnisliteratur immer wieder findet. Und da ist natürlich Michel de Montaigne dann ein ganz großer Star in dieser Hinsicht. Ne? Sozusagen die. Also da kann man schon sagen, dass vielleicht das Erinnern in einer gewissen Weise zwar nicht alles schafft, oder nicht identisch ist mit allem, was hier Inhalt ist in so einem Affekt wie der Trauer, weil es eben vorher in der Seele lebendig gewesen sein muss. Also nicht nur erinnert sein. Aber das Erinnern in einer besonders deutlichen Weise den Affekt als den überhaupt fassbar macht, von dem wir dann zum Beispiel schreiben können oder jemandem anderen Mitteilung machen können, indem wir selber darüber sprechen. Er sagt nichts dazu, aber das wäre eine Möglichkeit, sich dieses Verhältnis von dem Erlebten und dem Erinnerten vorzustellen, dass noch eine gewisse Priorität oder eine, nein, Priorität ist nicht das richtige Wort, aber eine gewisse, ein möglichst großes Gewicht dem Affekt als dem Erinnerten gibt, nämlich diese Spezifikation, was das eigentlich war, was ich da. Man kann halt nicht so einfach wie bei der Wahrnehmung diese Rollen von Inhalt und Form der Manifestation, in der er erinnert wird, kann man nicht so einfach wie bei der Wahrnehmung auf zwei verschiedene Architekturen verteilen. Das ist sozusagen ein bisschen eine unsicherere Sache. Die Sinne, die einen Input leisten und das Bild, mit dem das Gedächtnis zu tun hat, das ist eine einfache Sache. Hier ist es ein bisschen komplexer. Diese Differenz, die er da zwischen dem erlebten Affekt und dem Inhalt Trauer, der erinnert wird, einführt. Aber der Preis, das Wichtige ist, der Preis, den er für diese ganze Sache zu zahlen hat, der besteht doch darin, dass er jetzt den Geist als was Umfassendes annehmen muss. Und es gibt eine Stelle, wo er auch wirklich sagt, Gedächtnis ist ja Geist. Gedächtnis ist ja Animus. Ja, also das heißt, das schaut schon sehr danach aus, als wäre Geist sozusagen das Übergeordnete, der auf jeden Fall der allgemeinere Begriff und in einer möglicherweise auch quasi Behälter. Der Geist überliefert dem Gedächtnis den Inhalt der Emotion und dann kommt dieser Vorgang, er sagt dann der Verdauung, nicht? Da gibt er dann dieses Bild der Verdauung, wo das ist so ähnlich wie dass er die Unterschiede der Düfte im Gedächtnis nicht riecht. So ist es hier, sagt er, mit den Emotionen, es handelt sich um eine Art von Verdauung, in der die Substanz des Eingebrachten zwar erhalten wird, aber der Geschmack verloren geht. Das Ende des Abschnitts zeigt dann wieder, also über die Emotionen, wie sehr er sich bemüht, die Differenz aufrecht zu erhalten. Nämlich er sagt, ein eigentümlicher Fall, wo man dann wirklich schon glaubt, relativ nah bei Freud zu sein, was natürlich auch umgekehrt, dass Freud halt über das Gedächtnis doch ein paar Sachen denken muss, die auch andere schon vorher gedacht haben. Das Gedächtnis könnte diese affektiven Inhalte aufbewahrt haben, ohne dass es einen nachverfolgbaren Akt des Deponierens gegeben hätte. Das Gedächtnis könnte solche Inhalte aufbewahrt haben, ohne dass ein Akt, wie sie dorthin gebracht worden sind, nachvollziehbar wäre. Das ist so ein Kompromiss zwischen der Idee, es muss einen Transport gegeben haben von dem erlebten Affekt zum erinnerten Affekt, also ein Bus, wie man in der Computersprache sagt, muss da gegeben haben, und der anderen Seite, dem anderen Extrem, dass er sagt, Denkinhalte sind genuin das, was sie sind. Und da scheint das so eine Art Ausrede zu sein, nicht? Weil das eine zwingt ihn in die eine Richtung, das andere in die andere Richtung. Und jetzt scheint er sowas zu denken, wie, dass sie dorthin gekommen sind, ohne, also nicht, zwar nicht immer dort waren, aber hingekommen sind, ohne dass ein Weg des Deponierens nachvollziehbar wäre. Ein ganz interessanter Gedanke. Nein, der Geist hat durch eigene Erfahrung seiner Leidenschaften sie kennengelernt, diese Leidenschaften kennengelernt und dem Gedächtnis anvertraut, oder dieses hat sie aufbewahrt, ohne dass sie ihm anvertraut waren. Also ohne dass wir sozusagen als Geist sozusagen so einen Weg rekonstruieren könnten. Und wo dann natürlich der Gedanke naheliegt, aha, wie haben wir dann Zugang dazu, wie eigentlich die, also wenn da kein so ein Deponierungsakt stattgefunden hat, wie können wir dann überhaupt die Beziehung herstellen zwischen dem Erlebnis und dem Erinnerungsinhalt? Und dann ist ganz klar, das ist dann eine nicht-triviale Aufgabe, für die man eine eigene Methode finden muss, und einen Vorschlag so einer Methode hat Freud gemacht mit der psychoanalytischen Verfahrensweise. Mit der psychoanalytischen Deutungsmethode. Wie findet man was wieder, zu dem der Faden abgerissen ist? Und mit dem es. Das andere und irgendwie natürlich fast noch interessantere Beispiel ist das Vergessen. Wo er über das Vergessen spricht, die Erinnerung an das Vergessen. Zum Kontrast bringt er zuerst zwei einfache Fälle, also die sind echter Kontrast, das sind Zahlen und Bilder. Bei Zahlen und bei Bildern, da ist das am klarsten, was er dort auf diesem Extrem gesagt hat. In der Erinnerung an den Denkinhalt ist der Denkinhalt als solcher immer schon, als Erinnerungsinhalt, identisch mit dem, was erinnert wird. Also bei Zahlen und Bildern ist das am einfachsten. Ich spreche von den Zahlen, mit denen wir zählen. Sie, das sind in meinem Gedächtnis nicht Ihre Bilder, sondern Sie selbst. Ich spreche vom Bild der Sonne, vom Bild der Sonne. So ist eben dieses Bild in meinem Gedächtnis gegenwärtig. Denn nicht das Bild des Bildes, sondern das Bild selbst vergegenwärtige ich mir. Also das sind einfache Bilder und Zahlen, sind solche Sachen, die am plausibelsten sprechen für dieses. Beim Denken ist der Inhalt, der genuine Inhalt von dem Erinnerungsinhalt nicht zu unterscheiden. Da ist das schon das. Das sind die einfachsten Fälle. Was ist mit dem Gedächtnis? Was ist mit dem Gedächtnis selbst? Wie schaut es da aus? So ist es auch in meiner Erinnerung zugegen, das Bild. Und dann sagt er, nun spreche ich aber vom Gedächtnis. Und ich verstehe, was das heißt. Das heißt, es geht um Erinnerung. Woanders spielt sich denn das Verstehen ab, als eben im Gedächtnis? Sollte es mir auch durch sein eigenes Abbild gegenwärtig sein und nicht durch sich selbst? Also wie sollte es denn mit dem Gedächtnis sein, wenn ich mich an das Gedächtnis erinnere? Sollte ich vom Gedächtnis nur ein Bild haben? Nein. Also, wenn man diesen Satz liest, woanders spielt sich das Verstehen, nämlich das Verstehen, was Gedächtnis ist, ja, Woanders sollte sich denn das abspielen als im Gedächtnis? Sollte es mir auch durch sein eigenes Abbild, woanders spielt sich das Verstehen ab, sollte es mir durch sein eigenes Abbild gegenwärtig sein und nicht durch sich selbst. Da ist es sehr wichtig, dass man sich klar macht, dass es, sollte es mir durch sein eigenes Abbild gegenwärtig sein, das Gedächtnis ist und nicht das Verstehen. Ja? Sehr, sehr wichtig. Das ist in dieser Übersetzung ein bisschen unklar. Im Original gibt es überhaupt kein Substantiv, das dem Substantiv Verstehen hier entspricht. Ja? Das ist sehr, sehr wichtig. Also es geht nur um das Gedächtnis. Wenn ich verstehe, was das Gedächtnis ist, wenn ich mich daran erinnere, was Gedächtnis ist, dann im Gedächtnis selbst. Und dann ist das Gedächtnis eben mir als Gedächtnis gegenwärtig und nicht als ein Abbild von Gedächtnis. Also zum Beispiel eben nicht als eine Erinnerung an die äußeren Umstände eines Vorgangs, wo ein Lehrer zu mir gesagt hat, ja, jetzt hast du es verstanden. So, das nicht, ne? Sondern es ist mir im Gedächtnis als das, was es ist und nicht durch ein Abbild gegenwärtig. In der Vergegenwärtigung des Gedächtnisses haben wir es mit dem Gedächtnis selbst zu tun. Er sagt dann da nicht viel mehr dazu und fasst sich in seinem Text so, als wäre das, dass das Gedächtnis sich selbst genuin gegenwärtig ist, als den einfacheren Fall, also er erweckt schon sehr stark den Eindruck, als wäre das der viel einfachere Fall als der, wo wir uns fragen, wie ist uns das Vergessen gegenwärtig? Wenn wir verstehen, was Vergessen ist, was ist dann der Fall? Sich des Gedächtnisses erinnern versus sich des Vergessens erinnern. Und er scheint ihm wirklich überzeugt, dass von diesen beiden Fällen das mit dem Vergessen das eigentliche und für ihn interessante Problem ist. Also, wie nun, wenn ich vom Vergessen spreche und ebenfalls verstehe, was dieses Wort sagt? Aber wie kann ich es denn verstehen, wenn ich mich nicht daran erinnere? Ich meine ja nicht den bloßen Wortschall, sondern die mit dem Wort bezeichnete Sache. Hätte ich sie vergessen, könnte ich durchaus nicht wissen, was dieser Schall bedeutet. Wenn ich mich nun des Gedächtnisses erinnere, ist das Gedächtnis selbst sich gegenwärtig. Wenn ich aber des Vergessens mich erinnere, so ist das Gedächtnis zur Stelle und auch das Vergessen, das Gedächtnis wodurch und das Vergessen, woran ich mich erinnere. Aber was ist denn das Vergessen anderes als das Fehlen der Erinnerung? Wie kann es also da sein, wenn ich mich seiner erinnere, wenn doch sein Dasein die Erinnerung aufhebt? Also wie können beide genuin da sein, wenn das eine das andere aufhebt? Doch wenn es feststeht, dass wir, woran wir uns erinnern, im Gedächtnis bewahren und dass wir unmöglich beim Vernehmen des Wortes vergessen wissen können, was gemeint ist, wenn wir nicht des Vergessens uns erinnerten, wird auch das Vergessen im Gedächtnis bewahrt. Also ist es da, denn sonst vergessen wir es, aber wenn es da ist, vergessen wir ja gerade. Ja, da sagt er, das ist da kann man verzweifeln, sagt er dann ja auch wirklich. Nicht? Also an dieser Sache kann man dann verzweifeln. Ich glaube nicht, dass der erste Fall weniger kompliziert ist. In Wirklichkeit. Also in Wirklichkeit, also ich stimme mit ihm überein, ich finde es ja nett von ihm, dass es sich dann auch zugesteht. Da komme ich einfach nicht weiter, dieses Problem kann ich nicht lösen. Er sagte dann am Anfang des nächsten Kapitels, groß ist die Macht, genau nachdem er in die Sackgasse gekommen ist, fängt er dann das nächste Kapitel an mit den Worten, groß ist die Macht des Gedächtnisses, mein Gott. Grauenerregend seine Tiefe und unendlich seine Vielfalt. Aber also für den, der darüber philosophiert, gibt es da noch grauenerregendere Tiefen als diese Tiefen in den Kavernen des Gedächtnisses, wo die Denkinhalte verborgen sind für alle, hat man das Gefühl. Also man muss dann so eine ähnliche Assoziation wie die mit dem Lichtenberg, die Carceri von Piranesi betrachten, um eine Vorstellung zu haben von diesen Ruinen da unten. Hier, wo er sagt, also ist es da, sonst vergessen wir es, aber wenn es da ist, vergessen wir ja gerade, da beschreibt er ja das Szenario, das eigentlich von seiner Theorie gefordert ist. Also das, wenn wir uns an das Vergessen erinnern, wenn wir uns erinnern, was vergessen ist, dass dann Vergessen stattfinden muss. Und das macht eben die Aporie aus. Da können wir uns nicht zugleich erinnern, und das heißt, wir können das Erinnern nicht als Aktualisieren verstehen. Was es aber sein sollte, wenn das Vergessen ein mentales Phänomen ist. Und das ist einer der Punkte, wo er diese Schwierigkeit erkennt, dann doch wieder als Notlösung zumindest erwägt, dass man auf den Begriff des Bildes zurückgreifen könnte. Das ist ganz typisch. Das sagt er dann, gibt es ein drittes? Also soll ich sagen, das, woran ich mich erinnere, sei nicht in meiner Erinnerung? Oder soll ich sagen, dazu sei das Vergessen in meiner Erinnerung, dass ich nicht vergesse? Beides ist doch ganz unsinnig. Und dann sagt er, gibt es ein drittes? Wie kann ich sagen, mein Gedächtnis halte ein Bild des Vergessens fest, wenn ich mich seiner erinnere, nicht das Vergessen selbst? Auch das kann ich unmöglich sagen. Denn wenn das Bild einer Sache sich meinem Gedächtnis einprägen soll, muss doch zuerst die Sache selbst da sein, um ihr Bild einprägen zu können. So erinnere ich mich und so weiter und so weiter. Aber hier funktioniert das nicht, weil wenn das Gedächtnis nicht selbst, sondern nur abbildlich im Gedächtnis aufbewahrt wäre, muss es zuerst da gewesen sein, dass sein Bild aufgenommen werden konnte. Aber wenn es da war, wie konnte es dann im Gedächtnis sein Bild abzeichnen, da es doch durch seine Gegenwart sogar das auslöscht, was bisher dort eingetragen war? Also das Problem bei dem Gedächtnis könnte man nicht einmal, wenn die Notlösung Bild akzeptabel wäre, dadurch bereinigen, weil gerade im Aufnehmen des Bildes, wenn es sich um das Vergessen handelt, das Bild gar nicht zustande kommen kann. Das Vergessen richtet in Bezug auf das Bild genau dasselbe an, ist sozusagen ein Selbstlöscher in genau derselben Weise, wie wenn es sich um einen Vorgang zwischen sozusagen dem Geist im Inneren, der Seele sozusagen zwischen Geist und Gedächtnis handelt. Das Vergessen ist sozusagen, und zwar nicht nur ein Selbstlöscher, sondern überhaupt ein Auslöscher. Er hört hier in einer echten Aporie auf. Und dennoch bin ich dessen gewiss, damit hört das auf, dass ich auf irgendeine, sei es auch unbegreifliche und unbeschreibliche Weise, mich des Vergessens selbst erinnern muss. Also er gibt zu, es ist so, wir können uns daran erinnern, aber es ist unbegreiflich, auf eine unbeschreibliche Weise mich des Vergessens selbst erinnern muss, dass mir doch alles, woran ich mich erinnere, verschüttet. Ja, und dann beginnt der nächste Abschnitt mit diesem: Groß ist die Macht, grauenerregend seine Tiefe und unendlich seine Vielfalt des Gedächtnisses. Ich glaube nicht, das habe ich schon angedeutet, dass dieser Fall vor prinzipiell größere Schwierigkeiten stellt als der des erfolgreichen Gedächtnisses. Also als der, den er zuerst diskutiert hat, wie ist es, wenn wir uns des Gedächtnisses erinnern. Der zweite Fall unterstreicht in Wirklichkeit nur eine Schwierigkeit, die auch im ersten besteht. Das Wort von der Selbstbezüglichkeit, presto sibi ipsi, also ist sich selbst gegenwärtig beim Gedächtnis, löst ja nicht das Problem, dass es doch zwei verschiedene Rollen sind, in denen Gedächtnis da vorkommt. Und was beim Vergessen das Problem mit der Tilgung ist, ja, also dieses sofortige Löschen, das ist beim Gedächtnis das Problem, dass ja der Aktivitätsaspekt berücksichtigt werden muss, wenn wir uns an das Gedächtnis erinnern. Und dass da eine Aktualität verlangt ist, die in unaufhebbarer Spannung mit dem Erinnern steht. Man könnte diese Parallele, wenn man die Parallele wirklich ausführt, könnte man das so ausdrücken. Beim Vergessen besteht das Problem darin, dass wir es nicht aktualisieren können, weil es sich in seiner Aktualisierung löscht. Beim Gedächtnis aber, beim erfolgreichen Gedächtnis, besteht das Problem darin, dass wir es nicht aktualisieren können, weil es sich, wenn wir es aktualisieren wollen, als immer schon aktualisiert herausstellt. Wenn wir uns daran erinnern wollen, dann ist es immer schon aktualisiert gewesen, es war schon vorher aktualisiert. Es meldet sozusagen immer, dass es da ist, aber wir können es in dem relevanten Sinn von erkennen, nicht erkennen, nämlich in seiner Aktualisierung. Wir wissen nicht, was es ist. Wir können es sozusagen, man ist versucht ja zu sagen, wir können es erleben, wir erleben Gedächtnis. Und wir wissen um diesen Unterschied zwischen Inhalt und Aktualisierung. Aber wenn wir das Gedächtnis aktualisieren wollen, können wir uns dabei sozusagen nicht ertappen. Wir können es nicht genuin aktualisieren, weil es sich selber immer schon aktualisiert hat. Also dieser Zwei-Rollen-Unterschied ist mindestens systematisch genauso schwerwiegend wie der Unterschied oder wie das Problem bei dem Vergessen, dass es sich selber löscht. Also daher greife ich dann eben auch zu so einem Wort wie das Gedächtnis gibt sich sozusagen kund als schon da seiend in einer gewissen Weise, wenn wir es aktualisieren. Aber wir können diese Aktualisierung nicht bewusst sozusagen ursprünglich ausführen. Die war immer schon ursprünglich in dieser Konzeption natürlich. Also da mache ich jetzt Schluss mit dem Ganzen und man könnte jetzt sagen, aha, was deuten sich da für Möglichkeiten an, diese Probleme zu behandeln? Weitere Differenzierungen, zum Beispiel die Möglichkeit zwischen bewusster und nicht bewusster Erinnerungstätigkeit zu unterscheiden. Für ihn ist doch leitend, man sieht, es gibt so diesen Aktivitätsaspekt, vor allem dort, wo er von dem Denken als Prozessieren von Wahrnehmungserinnerungsbildern spricht, aber er gibt keinerlei Andeutung, dass er zwischen verschiedenen Arten von Erinnerungsaktivität unterscheidet. Aber die Unterscheidung zwischen bewusster und nicht bewusster Erinnerungsaktivität oder erinnerungsrelevanter Aktivität ist eine fundamentale Unterscheidung natürlich, also aus einem anderen Gesichtspunkt in jeder Theorie des Gedächtnisses. Die liegt ja zugrunde dieser fundamentalen Unterscheidung zwischen dem, was die in jedem Lernprozess implizierte Erinnerungstätigkeit ist, und dem, was wir das bewusste Aufrufen, sich erinnern an Vergangenes bezeichnen. Sie werden sehen, das ist natürlich, also dass diese Unterscheidung fundamental ist, heißt nicht, dass man nicht Bezüge herstellen kann und muss. Es heißt in Wirklichkeit genau das, dass man Bezüge herstellen kann und muss. Und natürlich ist genau in der modernen Zugangsweise, in der Neurophysiologie und man kann das eben an der Geschichte, die der Erik Kandel über seine Arbeit erzählt, besonders deutlich sehen, ist das ja der springende Punkt, wie diese Beziehung hergestellt werden kann zwischen dem, was der elementarste und kleinste Fall, also der sozusagen reinste und kleinste Fall von dem ist, was wir noch erinnern nennen würden. Da werden ganz bestimmte, ganz primitive Lebewesen beobachtet. Und sozusagen, da wird die Entscheidung getroffen, ist das, was da stattfindet, diese Art von Reaktion, würden wir die noch erinnern, nennen. Und da geht es ja um die Beschreibung von Lernprozessen. Und da ist völlig klar, dass das nicht bewusst ist und trotzdem möchte man es erinnern, nennen. Das ist was ganz was anderes. Da muss eben durch eine große Theorie erst überhaupt eine Beziehung hergestellt werden zu dem, was wir meinen, wenn wir sagen, können Sie sich noch erinnern, wie das damals war, wie der Dingsbums da gesagt hat und so, ja? Das ist ganz was anderes. Oder wenn ich sage, ja, ich kann mich noch sehr gut erinnern, ich sehe das vor mir, wie das war, wie er damals ums Eck gekommen ist und dann hat er von mir ganz anders ausgeschaut. Der Detektiv, ne? Wenn er das erzählt. Also das wäre sowas, ne? Oder man kann auch über das Vergessen selber, ne? Man könnte auch sich darauf konzentrieren, was heißt überhaupt Vergessen und sozusagen einen Zugang von einer ganz anderen Seite nehmen und nicht nur das Vergessen als ein Randphänomen oder als ein Kuriosum innerhalb einer Theorie des Erinnerns betrachten. Versuchen wir mal die ganze Sache vom Vergessen her aufzurollen, ne? Könnte man sich auch denken. Okay, also damit Schluss mit dem Augustinus. Jetzt habe ich da noch ein bisschen Zeit, mit dem Aristoteles zu beginnen, wenn Sie einverstanden sind. Einverstanden? Das mache ich so, ich mache relativ viel Zeit für ein bisschen eine allgemeine Präsentation und gehe dann teilweise dasselbe noch einmal ein bisschen genauer durch. Also der Haupttext, mit dem man sich da befasst, Peri Mnemes kai Anamneseos, über das Gedächtnis und das Sich-Erinnern. Ein kleiner Text in den kleinen naturwissenschaftlichen Schriften, Parva Naturalia. Ich habe da eine Ausgabe herausgegeben, im Reklamverlag herausgegeben und übersetzt von Eugen Dönt, der ja lange Zeit hier der maßgebliche Mann bei den Altphilologen war und da ihm auch immer ein sehr starkes philosophisches Interesse gehabt. Es hat eine Zeit gegeben, wo es hier am Institut eine sehr lebendige Kooperation mit Kollegen von der Altphilologie gegeben hat und das ist auf den Dönt zurückzuführen. Also da haben Sie im Titel gleich über das Gedächtnis und das sich erinnern mit dem, dass er diese Unterscheidung macht, Anamnesios, gleich im Titel diese Unterscheidung zwischen dem Speicher und der Aktivität. Eine weitere große Gemeinschaft mit Augustinus, es hat sich auch schon bei Aristoteles wirklich um eine Bildtheorie gehandelt, sogar radikaler. Gedächtnis ist überhaupt einfach nichts anderes als der Besitz von Bildern. Der größte Unterschied zu Augustinus, also das ist die größte Nähe mit der Bildtheorie und der größte Unterschied gegenüber Augustinus ist, dass Aristoteles etwas sehr, sehr stark mit einbezieht, was bei Augustinus praktisch überhaupt nicht vorkommt und das ist der Zeitaspekt der Erinnerung. Dass es das Gedächtnis genuin mit Vergangenem zu tun hat. Also Augustinus beschreibt verschiedene Möglichkeiten der Prozessierung oder Nicht-Prozessierung. Sie haben gesagt, also zum Beispiel das, was da von einer Stelle an eine andere gekommen sein kann, ohne dass es dort hingebracht wurde, wie ich Ihnen da gerade vorgelesen habe, der Normalfall, es gibt ein Hinbringen und so weiter. Er beschreibt diese Sachen und man sieht sie immer so als Vorgänge vor sich, aber er adressiert nie explizit die Zeitdimension als solche. Aristoteles sehr wohl, das Gedächtnis hat es mit Vergangenem zu tun. Also das sind zwei Grundpfeiler mit Bildern und mit Vergangenem. Allerdings, also zum Beispiel, wie gesagt, jede Erinnerung ist Erinnerung eines Bildes. Welchem Vermögen der Seele das Gedächtnis zuzuweisen, ist deutlich geworden, demselben, das auch für die Bildung der Vorstellung verantwortlich ist. Und das sind eben Bildervorstellungen. Gegenstände des Gedächtnisses sind an sich die Objekte der Vorstellung. Indirekt sind Gegenstände des Gedächtnisses die Objekte, die eine Vorstellung voraussetzen. Das Gedächtnis, auch das auf geistige Objekte bezogene, das ist jetzt noch eine deutlichere Stelle, das Gedächtnis, auch das auf geistige Objekte bezogene. Ja, da haben Sie direkt schon, wie wenn er sozusagen schon im Vorhinein dem Augustinus hätte widersprechen wollen. Das Gedächtnis, auch das auf geistige Objekte bezogene, ist nur durch ein Vorstellungsbild möglich. So ist das Gedächtnis nur indirekt Fähigkeit des Denkens. An sich ist es eine Fähigkeit des zentralen Wahrnehmungsvermögens. Also auch geistige Objekte sind nur insofern Gegenstand oder Inhalt des Gedächtnisses, als da Bilder davon vorhanden sind. Und daraus schließt er, ja, das ist sehr wichtig, dass man das nicht übersieht, daraus schließt er, dass das Gedächtnis nur indirekt Fähigkeit des Denkens ist. Ja, das ist eben deswegen, warum sagt er indirekt? Weil eben das Erinnern an geistige Objekte, also an Denkobjekte, nur durch ihre Bilder möglich ist. Und daher kann man nicht sagen, dass das Gedächtnis selbst sozusagen schon direkt das Denken ist, sondern die Fähigkeit oder Aktivität, die für das Gedächtnis charakteristisch ist, ist eben das, was er nennt, das zentrale Wahrnehmungsvermögen. Also ein Vermögen, das eben mit den Bildern umgeht. Also er macht genau die Differenz, die Augustinus dann später nicht, die Augustinus später machen wollte. Ne? Also nämlich, indem er gesagt hat, beim Denken ist es anders, da ist das immer schon selber da. Nein, hat Aristoteles gesagt, so ist das nicht, sondern auch da ist es so, und daher brauchen wir, sozusagen egal ob es sich um Denkinhalte oder andere Inhalte des Gedächtnisses handelt, aber vor allem, dass die Denkinhalte da gleich behandelt werden, heißt, wir müssen da eine eigene Fähigkeit haben. Also auf der Aktivitätsseite muss es da was Eigenes geben. Das zentrale Wahrnehmungsvermögen. Koine Aesthesis. Das ist einer von den ganz zentralen Punkten bei ihm. Ein zentrales Wahrnehmungsvermögen. Eine Theorie, also die Gedächtnistheorie des Aristoteles ist ganz wesentlich aufgebaut, um die Theorie eines gleichsam inneren Wahrnehmungsvermögens. Das, was für Augustinus unakzeptabel war, ist für ihn Grundvoraussetzung. Denken überhaupt ist ohne Bild nicht möglich. Ja, Denken überhaupt ist ohne Bild nicht möglich. Über die Bildung einer Vorstellung wurde früher in der Vorlesung über die Seele, also in der Abhandlung Peripsychäis, gesprochen. Es ist unmöglich zu denken ohne ein Vorstellungsbild. Denn beim Denken tritt dasselbe Phänomen auf wie bei einem geometrischen Beweis und so weiter. Aber das ist sozusagen der springende Punkt. Denken überhaupt ist ohne Bild nicht möglich. Welchen Vermögen der Seele das Gedächtnis zuzuweisen, ist ja deutlich geworden, demselben, das für die Bildung der Vorstellung verantwortlich ist. Also dem bildermachenden Vermögen. Und das ist dieses sogenannte Koine Aesthesis. Das muss man klären, was das ist. Und er selber verweist darauf, dass man da in seiner Abhandlung über die Seele insgesamt nachschauen müsste. Also das ist auch ganz klar, dass er im Unterschied zu Augustinus eben so einen Begriff von Seele hat. Und innerhalb der Seele, das ist von vornherein klar, da gibt es verschiedene Fähigkeiten, Instanzen, Agenturen, die unterschieden werden können. Und eine davon ist eben das Gedächtnis und dieses innere Wahrnehmungsvermögen. Und da gibt es aber auch diese, die bei Augustinus dann zur Seele gehören, eben diese mehr vegetativen, die Fähigkeit des Wahrnehmens, der Bewegung, der Fortpflanzung und so, und so weiter. Das sind die unteren Seelenteile so quasi. Also man kann schon hier im Ansatz erkennen, dass man da eine etwas einheitlichere Theorie finden werden, die so quasi in ihrem theoretischen, in ihren Grundlagen, in ihrer Disposition quasi schon die Probleme vorwegnimmt, auf die Augustinus dann immer sozusagen so anstößt wie an einen Prellbock. Ne? Diese Koinäästhesis, diese innere Wahrnehmung, man könnte dann sagen, aha, das könnte zum Beispiel schon so eine vorläufige Definition für Gedächtnis geben, Wahrnehmung zu haben, ohne dass das wahrgenommene Objekt da ist. Nicht? Etwas wahrzunehmen in der Abwesenheit des Objekts. Also diese radikale Bildtheorie als eine Theorie des zentralen Wahrnehmungsvermögens, die kann auf eine relativ konsistente Weise erklären, was da gespeichert ist. Und sie erspart natürlich auch gewisse Probleme, die mit der Differenz von einem wirklichen Wahrnehmungsbild und einem Erinnerungsbild von einer Wahrnehmung zusammenhängen. Weil er ja sagt, jedes Denken hat mit Vorstellungsbildern zu tun. Am Schluss, letztlich endet die ganze Sache damit, dass er sagt, also diese Radikalität auch zum Ausdruck bringt, indem er sagt, Erinnern ist einfach nichts anderes als im Körper nach einem Vorstellungsbild suchen. Also über diese Koinäästhesis dann eben nochmal ein bisschen genauer. Die Schrift selber, der Aufbau der Schrift ist so, dass wirklich diese zwei Teile hat eigentlich, also im Großen und Ganzen, grob gesehen, diese zwei Teile hat, die mit den Begriffen Gedächtnis und sich erinnern benannt werden können. Und gleich zum Beginn der Abhandlung sagt er, dass diese beiden Aspekte sich auch komplementär zueinander verhalten können unter bestimmten Umständen. Er weist also einen signifikanten Punkt zum Beispiel darauf hin, dass unter den Menschen, die mit dem besten Gedächtnis, keineswegs die sind, deren Erinnerungsvermögen am besten funktioniert. Ja? Also das ist eine typisch aristotelische, so empirische, aus der Lebenserfahrung gewonnene Beobachtung. Ne? Sich viel und sicher merken zu können, sagt er, ist ganz was anderes. Also ein gutes, tolles Gedächtnis haben, mit dem vieles aufbewahrt werden, ist ganz was anderes, als sich leicht und schnell an etwas erinnern können. Das sind nicht dieselben, die das machen. Denn Menschen mit gutem Gedächtnis haben nicht zugleich auch gutes Erinnerungsvermögen, sondern in der Regel haben schwerfällige Menschen ein besseres Gedächtnis, ein besseres Erinnerungsvermögen hingegen die Beweglichen und Aufgeweckten. Am Ende des ganzen Textes nimmt er dieses Motiv noch einmal auf, verschärft zu einer prinzipiellen Aussage, dass nicht dieselben Menschen gutes Gedächtnis und gutes Erinnerungsvermögen besitzen, wurde schon gesagt. Erinnerung unterscheidet sich von Gedächtnis nicht nur bezüglich der Rolle, die die Zeit dabei spielt, sondern auch darin, dass sich Gedächtnis auch bei vielen anderen Lebewesen findet. Erinnerung hingegen sozusagen bei keinem der bekannten Lebewesen, außer beim Menschen. Also da macht er genau den Unterschied, wo ich gesagt habe, den müsste man, den hätte Augustinus eigentlich auch machen müssen zwischen verschiedenen Aspekten, weil er nämlich hier ganz eindeutig die bewusste Erinnerung im Sinn hat. Es ist ihm schon klar, also er macht genau, also auch Lebewesen, die nicht Menschen sind, können lernen, das ist ihm völlig klar, ja. Aber das wirkliche, das eigentliche Erinnern, das bewusste Erinnern, das wieder zurückkommen auf ein vergangenes Ereignis oder so, das ist für Menschen charakteristisch. Und dann sagt er was ganz Interessantes, auch natürlich wieder typisch, derjenige, der sich erinnert, denn Erinnerung ist eine Art von Schluss. Denn derjenige, der sich erinnert, vollzieht den Schluss, dass er schon früher das und das gesehen bzw. gehört hat oder was dergleichen Erfahrungen mehr sind, und es handelt sich dabei gleichsam um eine Art von Forschung. Sich erinnern ist eine Art von Forschung. Dies kommt von Natur aus nur denjenigen Lebewesen zu, die auch die Fähigkeit zur Überlegung besitzen. Auch das Überlegen ist ja eine Art von Schluss. Also da sehen Sie genau, dass er den Aspekt, dass er sich sehr, wenn er vom Erinnern spricht, sich auf was konzentriert, was eben von Anfang an diesen zeitlichen Aspekt hat. Früher das und das gesehen und gehört hat, das geht ins Erinnern mit ein. Und das sagt natürlich, dass man sich prinzipiell eine Trennung des Speicheraspekts des Gedächtnisses von dem, was er Erinnerungsaspekt nennt, dem spezifischeren Begriff von Erinnerung, dass man das voneinander trennen kann. Studiert werden muss von dem inneren Wahrnehmungsvermögen. Also das Schlussvermögen ist ja was, was bei Aristoteles sozusagen auf verschiedenen Ebenen diskutiert werden kann. Das kann auf einer erkenntnispsychologischen Ebene diskutiert werden, so wie hier wird es aber erkennt, der vollzieht sozusagen die Beziehung zwischen dem und dem und dem. Aber was ein Schluss ist, wird ja bei Aristoteles letztlich auf einer völlig anderen Ebene erklärt, auf der logischen Ebene, ne? Also auf einer Ebene, die völlig unabhängig ist von dem, was im Denken sich abspielt, sondern als ein Zusammenhang zwischen sprachlichen Entitäten, die unabhängig von denen betrachtet werden, die sie da sozusagen psychologisch oder psychisch realisieren oder mental diese Zusammenhänge. Was ist jetzt sozusagen dasjenige, was nur im Rahmen dieser Koine Aesthesis, dieser Erinnerungsfähigkeit. Aber Sie werden, die Koine Aesthesis leistet noch viel mehr als bloß das Erinnern. Das ist in Wirklichkeit das, was man auch in einer Bedeutung den Sensus Communis nennt, was er da anspricht. Da komme ich erst dazu, das genauer zu erklären. Handelt es sich da um eine Interaktion zwischen zwei autonomen Instanzen, die es in unserer Intelligenz so quasi gibt, in unserem Intellekt. Ne? Oder wenn nicht, wie kann dann das eine in dem anderen sein? So. Also da habe ich Ihnen jetzt am Anfang und am Ende spricht er genau über diese Trennbarkeit von Gedächtnis haben im Sinne von speichern können und alerter Erinnerungsfähigkeit. Also gleich wissen, da und da, so, ja, das sind nicht die gleichen, die einen sind die Schwerfälligen, die anderen sind die Flinken und so, aber die Schwerfälligen soll man nicht verachten, weil die Flinken hätten nichts zu tun, wenn es nicht die Schwerfälligen gibt. Mit dieser Aufteilung zwischen menschlichen Lebewesen und niedrigeren Lebewesen legt sich eine konzeptuelle Trennung zwischen dem Speichern und dem eigentlichen Erinnern nahe. Und das erinnert uns wieder, habe ich gesagt, noch einmal an diesen Unterschied zwischen Lernprozessen, in denen wir auch sowas wie Erinnerungsaktivität sehen können, die aber nicht das sind, was wir das typische sich zurückerinnern. Ne? Also vielleicht könnte es sowas geben wie eine externe Speicherung, kann man in Wirklichkeit dann sagen. Eine interessante Sache, wenn man über diese Trennung nachdenkt, die auf den ersten Blick absurd erscheint, ist, ob es Erinnerungsaktivität geben könnte, wie ich jetzt vorher gesagt habe, die nicht auf, also ob diese, die sich gut erinnern, sozusagen auch was zusammenbringen können, ohne Gedächtnis. Eine Erinnerungsaktivität, die nicht auf ein Gedächtnis zugreift. Das scheint auf den ersten Blick eine absurde Fragestellung zu sein. Wir werden aber nächste Stunde sehen, dass der Gedanke doch eine Rolle spielt bei Aristoteles. Ein Erinnern, das nicht auf ein Gedächtnis zugreift. Ja, dann spricht er noch eine Menge Einzelheiten an, die dafür relevant sein können. Das sage ich, damit man ein Bild von dem Denken dieses Mannes bekommt, auch wenn wir hier nur einen besonderen Aspekt berücksichtigen. Wie er zum Beispiel was er für relevante Einzelheiten hält, da gehört zum Beispiel dazu, was gibt es denn für Kriterien, ob jemand ein gutes Gedächtnis oder gutes Erinnerungsvermögen hat? Und da ist er der Auffassung, dass Menschen mit kurz geratenem Unterleib und überhaupt kleine Menschen ein eher schlechtes Gedächtnis haben und sehr junge und sehr alte Leute auch. dafür, also für die mit dem kurzgeratenen Unterleib führt er keine Argumente an. Aber bei den Jungen und den Alten, da gibt es also quasi eine Art von Argumentation sogar, warum die ein schlechtes Gedächtnis haben. Interessanter ist, was er in der Mitte der Abhandlung zu Beginn des zweiten Abschnittes, der der Erinnerungstätigkeit gewidmet ist, sagt. Dort macht er klar, worin der Kontrast grundsätzlich besteht. Erinnerung ist weder das Wiedererlangen noch der Erwerb von Gedächtnis. Also Erinnerung ist was anderes als Gedächtnis. Und man kann Erinnerung nicht so definieren, nur vom Gedächtnis her. Also man kann Erinnerung nicht einfach definieren als, jetzt ist Gedächtnis aktuell. Erinnerung ist weder das Wiedererlangen noch der Erwerb von Gedächtnis. Denn in dem Augenblick, wo man etwas lernt oder empfindet, kann man von keinerlei Wiedererlangen des Gedächtnisses sprechen. Es gab ja keines vorher, noch von jeweils erstmaligen Gedächtniserwerb. Wenn der Zustand oder die Erfahrung bereits eingetreten ist, erst dann kann man ja von Gedächtnis sprechen. Das Gedächtnis bildet sich also nicht zugleich mit dem Werden der Erfahrung. Hat diese Erfahrung aber einmal das einheitliche und letzte Sinnesorgan erreicht, das einheitliche Sinnesorgan, das ist diese Koinä-Aisthesis, ist sie bereits fest im Menschen, der die Erfahrung gemacht hat, verankert? Sie und das entsprechende Wissen, wenn man diesen Zustand oder diese Erfahrung Wissen nennen darf. Und nichts hindert, dass sich das Gedächtnis indirekt auch auf einige Dinge bezieht, die wir wissen. Gedächtnis an sich gibt es aber nicht, ehe eine Zeit vergangen ist. Also er unterscheidet sozusagen, er sagt, also es ist wurscht, es interessiert ihn nicht, eine Größe anzugeben, eine halbe Stunde oder so, ja. Aber Gedächtnis gibt es nicht, ehe eine Zeit vergangen ist. Also es wird eine Erfahrung gemacht, diese Erfahrung muss, also wir nehmen etwas wahr, das, was wir wahrnehmen oder erleben, muss sozusagen, auf welche Weise auch immer, von den Sinnen an dieses zentrale Wahrnehmungsorgan gelangen. Was dort genau passiert, werden wir noch besprechen. Das ist sehr, sehr interessant, was er da sagt, dieses zentrale Wahrnehmungsorgan. Das ist genau das, was uns eben erlaubt, was bei Augustinus sozusagen ein Desiderat war. Das zentrale Wahrnehmungsorgan ist genau die Fähigkeit, die uns erlaubt, die verschiedenen Sachen alle als Bilder zu betrachten. Nur ist es eben so, dass Aristoteles im Unterschied zu Augustinus ziemlich viel darüber sagt, nicht alles Notwendige, aber ziemlich viel darüber sagt, was jetzt das ausmacht an diesen Bildern konkret. Und dann muss eine Zeit vergehen. Das langt dort an, durch die Sinne kommt es an dieses zentrale Wahrnehmungsorgan und dann muss eine Zeit vergehen. Dann gibt es sozusagen einen systematischen, grundsätzlichen Schnitt, dessen notwendige Dauer empirisch zu bestimmen ihn hier nicht interessiert, ja? Uns natürlich interessieren würde. Und dann kann man von Gedächtnis sprechen. Gedächtnis an sich gibt es nicht, ehe eine Zeit vergangen ist. Denn das Gedächtnis, da sehen Sie diese Insistenz auf der Zeit, denn das Gedächtnis bezieht sich in der Gegenwart auf etwas, was man früher gesehen oder erfahren hat, nicht in der Gegenwart auf etwas, was man in der Gegenwart erfahren hat. Also die Gegenwart ist etwas sozusagen Ausgedehntes, nicht? In einer bestimmten Weise. Gegenwart schließt einen Prozess ein. Gegenwart ist ein Prozess, in dem hier, ist Gegenwart, also Gegenwart ist überhaupt nicht das, was er zum Beispiel in der Physikvorlesung, in seinen Reflexionen über die Zeit, das Jetzt nennt. Das müssen Sie weglassen. Nicht? Gegenwart ist der Prozess vom Transport, Weg durch die Sinne bis zur Verarbeitung durch diese Koinä-Aisthesis. Das heißt hier Gegenwart. Und dann vergeht eine Zeit. Daher sehen Sie auch, kann man sich vielleicht auch an was erinnern, das eröffnet die Möglichkeit, sich an was zu erinnern, was noch nicht im Gedächtnis ist, weil noch diese Zeit nicht vergangen ist. Ja? Und da kann trotzdem diese Tätigkeit schon Platz greifen, die typisch für das Erinnern ist. Aber das lassen wir auch noch. Also, Gedächtnis bezieht sich in der Gegenwart auf etwas, was man früher gesehen oder erfahren hat, nicht in der Gegenwart. Ferner ist deutlich, dass es möglich ist, Gedächtnis nicht als Ergebnis einer gegenwärtigen Erinnerung, sondern einer ursprünglichen Wahrnehmung oder Erfahrung zu haben. Wenn man aber das Wissen oder die Wahrnehmung, die man früher hatte oder was immer das Gedächtnis, das Objekt des Gedächtnisses war, wiedererlangt, dann ist dies Erinnerung an eines dieser Dinge und Gedächtnis haben folgt darauf und Gedächtnis. Nicht schon im Machen der Wahrnehmung oder der Erfahrung bildet sich das Gedächtnis. Das ist ein guter Schluss für heute. Nächstes Mal genauer über diesen ersten Teil Gedächtnis, also über diese Speichersache und dann ein bisschen über das Erinnern. Im Zentrum eben, was ist ein Bild und wie hängt, was ein Bild ist, mit der Funktionsweise dieser inneren allgemeinen Wahrnehmung zusammen. Das, was diese innere Wahrnehmung ist, diejenige Fähigkeit, die es mir erlaubt, zu sagen, ich habe den Herrn XY getroffen, ohne dass ich, und sozusagen klar zu sein in dieser Aussage, ohne die Kriterien explizit zu machen müssen, die mir die verschiedenen Sinne erfüllt haben, um ihn identifizieren zu können. Ich habe ihn getroffen. Wenn jemand nachfragt, wie hast du gewusst, dass er es ist, den du da getroffen hast und nicht einer, der sich verkleidet hat als dieser XY, kann ich sagen, ich habe ihn an seinem Parfum, an seinem Geruch erkannt. Ich habe ihn an dem kleinen roten Fleck im Augapfel seines linken Auges erkannt. Ich habe ihn an seiner Stimme erkannt. Diese verschiedenen Dinge, ja, die sind alle weggeblendet jetzt und übergeblieben ist eine allgemeine Vorstellung von ihm, aber als einem durch die Sinne und in der Wahrnehmung erfassten Gegenstand einer anderen Person, die mir entgegengetreten ist. Das ist die Leistung dieser Koine Aesthesis, dass sie sozusagen bündeln kann, was die verschiedenen Sinne ergeben und ein allgemein Bild von diesem Objekt erzeugen kann. Darum ist der Ausdruck Sensus communis als solcher, der ist ja prinzipiell zweideutig, sehr scharf zweideutig, bezeichnet einerseits das, also sozusagen die verschieden kanalisierten den Sinnesdaten zu der Vorstellung eines wahrgenommenen Gegenstandes, also nicht ausgedacht, sondern eines wahrgenommenen Gegenstandes, die allgemeine Wahrnehmung, ne, eines wahrgenommenen Gegenstandes sozusagen zu koordinieren. Und andererseits ist ja die Bedeutung von Sensus communis, dass das sozusagen unsere Fähigkeit ist, unsere Sinneserfahrungen miteinander zu teilen. Der Sensus communis ist sozusagen die allgemein bei jedem anderen auch voraussetzbare Sinnlichkeit. Und die beiden Bedeutungen haben natürlich was miteinander zu tun. Weil wir können wechselseitig über je unsere privaten Wahrnehmungen sprechen, ohne dass einer von uns jemals die Wahrnehmungen des anderen haben kann. Ja, Sie können nicht meine visuellen Eindrücke haben. Sie haben Ihre eigenen visuellen Eindrücke. Aber wir können über unsere visuellen Eindrücke so reden, dass wir sie koordinieren können und auf ein gemeinsames Objekt beziehen können. Manchmal mühsam, manchmal schwierig, ne? Sie abzugleichen. Aber im Prinzip ist es möglich. Und wir wissen dann aber, wenn es nicht gelingt, auch über welches Objekt wir verschiedene Auffassungen haben. Manchmal kann man sagen, das hat damit zu tun, dass Sie eine dunkle Brille aufhaben, dass Sie die Sache in dieser Farbe sehen und ich nicht. Ich habe keine solche Brille und sehe sie in einer anderen Farbe. Das ist auch ein Erfolg. Ne? Wenn wir, verstehen Sie diese beiden Bedeutungen? Und das hat damit zu tun, die haben miteinander zu tun, die zwei, weil die Verallgemeinerung, die in jedem Einzelnen der Sensus communis leistet, natürlich die Voraussetzung dafür ist, dass wir das auch zur Sprache bringen können. Ne? Und das erlaubt uns dann diesen Austausch. Das ist ein sehr wichtiger, also das habe ich jetzt halt so extra noch dazu gesagt, aber Sie sehen, wie bedeutungsvoll diese ganze Sache, prinzipiell philosophisch ist. Also nächstes Mal Gedächtnis und Erinnerung extra und dann noch ein kleiner Anhang dazu, wie diese Probleme ausschauen oder welche Gestalt diese Probleme annehmen, wenn man überhaupt eine vollkommen andere Vorstellung von Erkenntnispsychologie hat, in der eben nicht diese einzelnen Fähigkeiten voneinander unterschieden werden. Da werde ich ein bisschen was über Descartes sagen. Danke.